3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Die erste Woche Australian Open, sie ist gespielt. Wir nehmen am Sonntagvormittag auf. Wir haben uns also ein bisschen Zeit gelassen, ja, mit so einem ersten kleinen Rundblick vom Grand Slam-Auftakt in diesem Jahr. Und wir hätten wahrscheinlich sogar auch schon Mittwochabend aufnehmen können oder Mittwochmittag, denn es ist eigentlich all die Tage so viel passiert. Ob wir ja quasi auch wieder so richtig angefixt sind, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen. Wir sind mit voller Kapelle dabei. Mit dabei ist Henrike. Hallo.
Hallo.
Und ja, auch quasi aus dem Krankenstand erhoben, auch wenn er, glaube ich, noch nicht so ganz fit ist, aber dafür wahrscheinlich viel Tennis gucken konnte, Tobi. Hallo, Tobi.
Hi zusammen, das war aber auch der einzige Vorteil.
Ja, genau, ihr hört es. Also Tobi noch ein bisschen angeschlagen, den schonen wir vielleicht auch heute noch mal ein bisschen. Er muss nicht zu jeder Frage was sagen. Aber ja, ich habe es gerade gesagt, es ist viel passiert die erste Woche. Vor allem, Henrike, fangen wir mal mit dir an, was wir, glaube ich, nach der ersten Woche sagen können. Wir haben, so ganz allgemein formuliert, echt viele hochklassige Matches gesehen, sowohl bei Herren als auch bei den Damen.
Ja, also die Qualität der Matches, sowohl was das Spielerische angeht, als auch die Spannung, haben die Australian Open wirklich geliefert, muss ich sagen. Also es ist natürlich nicht so ganz ideal von der Zeitverschiebung für mich, wenn man so ins Büro muss, aber das, was ich so mitbekommen habe und verfolgt habe, es ist schon enorm viel passiert und wirklich in einer hohen, hohen Qualität. Und die erste Woche hat definitiv Spaß gemacht.
Ja, und was vor allem, Tobi, wir, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur bei den Herren so ist. Ich würde die Damen da sogar auch mit reinnehmen. Es gab viele enge Matches vor allem, die so ein bisschen auch das Gefühl geben, wir haben ganz, ganz viele Überraschungen gesehen. Wobei, wenn man jetzt gerade auch so bei den Herren nach einer Woche auf den Draw guckt, es haben sich ja doch irgendwie die Favoriten immer durchgesetzt. Aber sie hatten halt eine Menge Arbeit.
Oh ja, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber so rein gefühlt empfunden war ja allein schon die Anzahl der Fünfsatzmatches bei den Herren irre. Im Vergleich zu sonstigen Grand Slam Turniers wahrscheinlich, wenn man es nachzählt, kommt es wahrscheinlich auf plus minus zwei dann doch wieder aufs Gleiche hinaus. Aber die Intensität der Matches war schon extrem und vielleicht, du hast es angesprochen, gerade auch deswegen, weil natürlich dann doch der ein oder andere hochgesetzte Spieler da drin verwickelt war, mitunter auch dran scheiterte. Bei den Damen sicherlich, kommen wir gleich noch dazu. Aber eben sich dann doch viele auch wieder durchgesetzt haben, aber dadurch war natürlich die, ja, wie soll ich sagen, die Vereinnahmung und das Erleben aller Tennisinteressierten an diesen intensiven Matches größer, als wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen die beiden Matches auf Court 14 und 15 wären, die in den fünften gehen. Also das war sicherlich bemerkenswert und selbiges mit Bezug auf den entscheidenden Satz dort dann der dritte bei den Damen auch da eine Vielzahl an engen Matches zwischen auf der einen Seite arrivierten Spielerinnen. Ich denke da an ein Match zurück zwischen Kasatkina und Sloane Stephens, die in den dritten gehen mussten, dann zwischen jüngeren Spielern oder niedrigrangigen Spielern, die anklopfen und den Favoriten bzw. die Favoritinnen in den dritten Satzstämmen, Danielle Collins, die gegen Swiatek sich ein ganz enges Match lieferte, auch bis hoch in den dritten Satz hinein und. Also ja, die Intensität und Spielfreude war enorm und es hat, finde ich, mal wieder das unterstrichen, dass natürlich am Ende guckt man auf so ein Turnier, wird man drauf gucken, wird fragen, wer hat die Australian Open gewonnen bei den Damen, bei den Herren und so weiter und so fort. Aber gerade diese Grand Slam Turniere bieten in der ersten Woche irgendwie dann auch immer ein Turnier oder sportliche Wettkämpfe für sich als einzelne, ja, Inseln, auf die man so sozusagen fahren kann, sei es als Fernsehzuschauer oder direkt dort vor Ort und einfach nur genießen kann und das losgelöst davon, ob der oder diejenige dann später auch im Halbfinale steht.
Ja, da kann man, glaube ich, mitgehen. Wenn wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen bei den Herren ja intensiver den Blick drauf richten, Enrique. Wir haben es gerade kurz im Vorgespräch schon angesprochen. Ich sagte es zu Anfang, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es ganz viele Überraschungen gab. Gerade wenn wir jetzt mal so die obere Hälfte gucken, da ist Taylor Fritz der einzige von den nicht Top 8 gesetzten, der jetzt im Viertelfinale steht, hat gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. Alle anderen drei haben sich durchgesetzt. Also letztendlich könnte man ja auch sagen, naja gut, es verläuft doch irgendwie alles nach Plan. Und so besonders ist das jetzt ja vielleicht doch alles gar nicht. Liegt das jetzt daran, dass das Feld eher zusammengerückt ist und ich sag mal, die Spieler, die weiter hinten stehen, niveautechnisch bei diesen Australian Open näher dran sind? Oder spricht das vielleicht einfach eher dafür, das werden wir jetzt vielleicht auch dann in der zweiten Woche sehen, ja, dass die Topspieler, nehmen wir jetzt mal als Beispiel so Medvedev, der ja auch vor den Australian Open gar nicht gespielt hat, noch so ein bisschen Rost an sich tragen?
Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also ich gehe jetzt gerade nebenher noch mal ein bisschen durchs Draw, um mir das auch noch mal vor Augen zu rufen. Und natürlich schaut man mal aufs Achtelfinale, dann sind da natürlich viele dabei, mit denen man da rechnen musste und konnte. Aber es sind durchaus auch Leute dabei, mit denen man nicht rechnen konnte. Also wenn ich mir jetzt einen Caso anschaue oder einen Borges, also ich weiß nicht, ob man die da jetzt hingetippt hätte oder auch einen Kecmanovic jetzt nicht unbedingt. Deswegen ist es halt so die Mischung aus beidem. Und ich denke, es ist auch halt das, was Tobi gesagt hat. Natürlich ist das für einen Spieler oder eine Spielerin wichtig zu gewinnen, aber du lieferst ja auch mit einer Niederlage, kannst du ja ein gutes Match abliefern. Und ich glaube, das ist halt auch so das, was wir gesehen haben, dass selbst wenn Matches am Ende an die Person gegangen sind, von der man es erwarten konnte, dass ja jetzt nicht zwangsläufig deswegen ein schlechtes Match war. Also wenn ich mir zum Beispiel Medvedev gegen Rusuvori in Erinnerung rufe, da tat es mir für Rusuvori fast ein bisschen leid, dass er es am Ende nicht geschafft hat, über die Ziellinie zu tragen. Aber das war in sich ein ganz tolles Match. Insofern ist es wahrscheinlich am Ende so eine Schnittmenge aus allem. Ja, und vielleicht sind wir als Fans auch einfach ein bisschen süchtig nach wieder Tennis gewesen. Das spielt sicherlich auch mit rein.
Naja, und ich würde ergänzen wollen, dass, also wenn wir gerade bei den Herren sind, dass wir im letzten halben, dreiviertel Jahr doch auch ganz, ja, bemerkenswerte Entwicklungen von Spielern gehabt haben, die teilweise Riesensprünge oder Widersprünge nach oben gemacht haben. Stichwort Mannarino, ja, der Zeit seines Lebens irgendwo immer zwischen Position 40 und 60 pendelte, vor, keine Ahnung, 10 Jahren schon mal irgendwie in den Top 30 war, aber im letzten halben, dreiviertel Jahr eine irre Entwicklung genommen hat. Ein Kaspar Ruud, von dem man letzte Saison dann doch, ich will jetzt nicht sagen, nichts gesehen hat, aber ihr wisst, was ich meine, kommt wieder in Form und liefert sich dann ein, wenn man es denn mag, aber nichtsdestotrotz packendes Match mit Cameron Norrie, der plötzlich wieder sich zu neuen Höhen ausschwingt und. Also wir haben ein, zumindest mal bei diesen Australian Open, bei den Männern ein sehr breites Feld hinter den, sagen wir mal, hinter den Top 8 Spielern gehabt, die entweder untereinander für sich, ja, oder dann eben in Richtung der Top 8 dafür gesorgt haben, dass es wirklich einen tollen Nervenkitzel gab. Und gerade das Match, was du ansprachst, Henrik, mit Medvedev gegen Rusuvori, fand ja genau an dem Tag statt, wo auch du als Berufstätige wahrscheinlich morgens zum Frühstück gedacht hast, Mensch, ich kann gerade ein bisschen Australian Open gucken und schade, dass ich es nicht mehr gucken kann. Und als du dann Feierabend gemacht hast und abends nach Hause gegangen bist, dann liefen die immer noch, weil das Ding einfach bis tief in die Nacht ging und es bei uns auch fast schon wieder dunkel wurde. Also das Herrenturnier dieses Jahr wirklich in dieser ersten Woche prall mit Geschichten. Ich weiß gar nicht, wo man eigentlich anfangen und aufhören soll.
Ja, 17.40 Uhr war es bei uns, als das Match zu Ende war. Ich meine, 2.40 Uhr nachts muss es gewesen sein.
43 Uhr. Ist natürlich nicht die Zeit, wo Henrike Feierabend macht. Ich weiß, die Arme, die kommt viel später aus dem Büro. Aber der normal arbeitende Mensch kommt wahrscheinlich da schon wieder zurück.
Das Ding ist ja so ein bisschen, ich muss sagen, ich bin also jetzt nicht mit Schadenfreude gesegnet, aber ich musste ja sofort an Craig Tiley denken, der uns ja nämlich diesen neuen Sonntag damit verkaufen wollte, es soll keine langen Nachtmatches mehr geben, wo ja alle irgendwie gesagt haben, naja gut, da hat ja jetzt ein Tag zusätzlich nichts mit zu tun, wenn ihr trotzdem immer noch zwei Night-Session-Matches ansetzt. War jetzt der Beweis dafür. Also wenn du natürlich auch ein frühes Damen-Match hast, was relativ lange geht, und das war an dem Tag ja auch so ein bisschen dann das in Anführungszeichen Problem, es ging einfach spät los. Ja, und wenn die dann einfach nochmal so 4 Stunden spielen, dann bist du halt trotzdem natürlich irgendwie tief in der Nacht am Ende. Ja, ich war ein bisschen verwundert, also ich weiß nicht, wie eure Wahrnehmung war, aber die Diskussion kam aus meiner Sicht jetzt gar nicht so auf anschließend.
Nee, also ich meine, Craig Tiley und auch die Tipperinnen und Tipper unseres Spiels, inklusive mir, haben, glaube ich, relativ schnell feststellen dürfen, dass dieses Jahr Australian Open doch ein bisschen anders war als sonst. Aber ich fand es überhaupt generell interessant, dass so einige Dinge zu kaum Diskussionen geführt haben. Also sowohl, dass jetzt wieder alles so spät ist, als auch die Tatsache, dass man jetzt zwischen den Spielen, also als Fan, in die Stadien reinlaufen darf. Das hat zwar bei manchem Spieler für ein bisschen Unmut gesorgt und du hast schon gemerkt, dass es den ein oder die andere am Anfang irritiert hat, aber das ist relativ geräuschlos über die Bühne gegangen und das kann jetzt entweder daran liegen, dass wir diskussionsmüde sind oder dass tatsächlich dieses Jahr das Tennis einfach so gut ist, dass es eben all diese anderen Dinge auch überstrahlt, dankenswerterweise. Also ich finde, es geht dieses Jahr nicht ausschließlich, aber doch überwiegend extrem sehr um die Sache, um Tennis und nicht noch um diesen Nebenzirkus.
Da gebe ich dir recht, das ist wirklich wohltuend. Andersrum ausgedrückt muss man sagen, die Diskussion um Late-Night-Finishes ist ja irgendwie auch ermüdend. Es ist, glaube ich, zu dem Thema mehr oder weniger auch alles gesagt. Und deswegen ja, ist man es irgendwann dann auch leid, darüber zu diskutieren. Entweder es werden andere Regularien aufgesetzt oder es ist dann halt so, aber es wird dann irgendwann langweilig, drüber zu reden. In dem speziellen Fall hier ist es allerdings, glaube ich, dann schon nochmal wichtig und interessant darauf hinzuweisen, dass zumindest seitens der ATP und WTA es ja just mit dem Start der Australian Open eine Vereinbarung getroffen wurde, dass also im Rahmen von Night Sessions zukünftig kein Match mehr nach 23 Uhr beginnen soll und auch eine Night Session generell spätestens um 19.30 Uhr zu beginnen hat. Wie gesagt, Beschluss der ATP und WTA, die Grand Slams und allen voran hier die Australian Open betrifft das erstmal nicht. Die sind da nicht dran gebunden. Die hätten es natürlich sofort übernehmen können, haben sie aber natürlich nicht. Ob das denn dann kommt oder nicht, muss man mal sehen. Aber selbst da kann man am Ende sagen, wenn ein Match wie Medvedev gegen Ruusuvuori um 23 Uhr beginnt und die spielen 4,5 Stunden, ja gut, dann ist es auch wieder mitten in der Nacht. Also deswegen, ich finde es inzwischen irgendwie ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren. It's all about the money. Die machen das ja nicht, die Australian Open haben den Sonntag auch nicht eingeführt, um irgendwas zu entzerren, sondern letzten Endes ist es ein Tag, an dem sich mehr Tickets verkaufen lassen. Es lässt sich einfach mehr Geld damit verdienen, mit Night Sessions lässt sich Geld verdienen. Und solange das nicht anders geregelt wird, so wie es irgendwann hieß, du holst dir jetzt dein Handtuch selber oder der Aufschlag hat nach 25 Sekunden zu erfolgen, wenn das nicht anders geregelt wird, dann ist es jedes Jahr so und dann tun wir, glaube ich, ganz gut daran und es ist cool, wenn der Sport abliefert und man sich eigentlich auf Sportliche konzentriert.
Richtig, und das haben wir diese Woche definitiv. Ja, und ich glaube, also was diese Night Session Sache angeht, vielleicht haben wir da mittlerweile auch alle ein bisschen jetzt verstanden, dass wenn du es natürlich einfach verändern willst, dann dürftest du halt nur ein Match irgendwie ansetzen für die Night Session. Also damit würdest du das ins Herz kriegen, anders nicht. Kommen wir vielleicht nochmal aber ein bisschen zum Sportlichen, oder wolltest du noch was sagen, Tobi?
Ich wollte dich eigentlich was Sportliches fragen. Ich wollte dich fragen, Daniel, wer ist denn bei den Herren, bevor wir gleich zu den Damen kommen, wer ist denn bei den Herren so dein Highlight oder was war dein Highlight der ersten Woche oder welcher Spieler?
Oh, da gab es einiges, muss ich gestehen. Ja, es ist halt echt schwer, also weil auch vielleicht Spieler, die jetzt, wo man sagen kann, ja, die sind in Anführungszeichen früh rausgegangen, aber die natürlich irgendwie unheimlich gut gespielt haben. Also klar, hier der Franzose, der Cassot, da könnte man natürlich jetzt schnell sagen, ne, irgendwie Rune geschlagen in der zweiten Runde, dann gegen Griegsburg sogar noch irgendwie ja, relativ deutlich in 3 Sätzen gewonnen, spielt jetzt, glaube ich, gegen Hurkacz. Wäre natürlich relativ einfach, ihn zu nehmen. Ich fand aber natürlich auch so ein bisschen, auch wenn es, ja, ich fand ja fast schon wieder bezeichnend war, so mit der deutschen Brille gesehen, Jan-Lennard Struff, zwar unheimlich tolle Matches gehabt, aber dann am Ende trotzdem in der zweiten Runde rausgegangen, vergisst man dann vielleicht auch schon wieder, weil die Matches natürlich auch einen unheimlich hohen Spannungseffekt hatten. Ich fand halt gerade, dass es auch viele, viele junge Spieler gab, die ja, auf sich aufmerksam gemacht haben, wenn man in der ersten Runde den Dino Prismic nimmt, der gegen Novak Djokovic gespielt hat, da einen Satz gewonnen hat, den viele auch auf dem Zettel haben für die Top 100, das ja sicherlich auch gezeigt hat in dem Match, dass das gar nicht mehr so lange dauert, bis es soweit ist und dann auch relativ weit nach oben gehen könnte. Mir hat Alexei Popirin sehr gut gefallen, auch gegen Djokovic in der zweiten Runde, bei dem man ja eigentlich ja schon wieder auch so ein bisschen den Glauben verloren hat, dass es irgendwie noch mal ganz nach oben geht. Nach so einem Match dann aber halt auch wieder denkt, ja Mensch, warum vielleicht nicht? Wen habe ich noch gesehen? Ich habe das Match Musetti gegen Van Asch zum großen Teil gesehen. Luca Van Asch ja genauso ein Spieler, wo viele sagen, ja, eigentlich so der vielversprechendste französische Spieler aktuell. Könnte ich noch echt viel, viel weiterstellen, diese Liste. Also vielleicht sind das auch echt so ein bisschen die Australian Open bei den Herren, ja, die uns gezeigt haben, dass das Potenzial in den nächsten Jahren halt einfach unheimlich hoch ist. Und vielleicht gerade auch das der Spannungsmoment ist, dass es eine unheimlich hohe Anzahl an Spielern gibt, denen man viel zutrauen kann, wodurch wir aber natürlich automatisch auch in einigen Jahren bei vielen Spielern hier sitzen und sagen, ja, hat aber vielleicht doch nicht so ganz rausgeholt, was ja, man sich versprochen hat oder auch die Person sich selbst versprochen hat. Und dass vielleicht das Ganze auch am Ende genau davon lebt. Ich höre zumindest keine Widerworte von euch, Henrike.
Nee, du hast ja auch recht damit. Vor allen Dingen, ich glaube einfach, es passiert jetzt im Herrentennis auch so ein bisschen das, was man im Damentennis schon länger hatte. Man hat in vielen Bereichen eine ungemeine Leistungsbreite einfach. Man hat viele Spieler, die ähnlich gut sind und die, wenn sie ihre Top-Leistungen abrufen können, wirklich, das klingt immer so platt, so jeden schlagen könnten oder fast jeden. Und das ist jetzt wirklich sehr oft der Fall. Und ich glaube, was noch hinzukommt, ist, dadurch, dass die Big Three jetzt so ein bisschen wegfallen, und dieser Fokus auf die auch so ein bisschen wegfällt, muss man ja zwangsläufig auch, ich sag mal, quote unquote, weiter nach unten schauen. Und weil sich da halt noch nicht eine Gruppe rausgebildet hat, die das quasi so ein bisschen ersetzt, streift der eigene Blick natürlich jetzt auch weiter. Und ich glaube, man nimmt jetzt auch etwas mehr wahr, was es noch so gibt, weil eben auch diese sehr fokussierte Dominanz auf sehr wenige Spieler doch so ein bisschen aufgebrochen wurde.
Ja, also klammern wir mal Roger und Rafa aus. Wenn der Djokovic jetzt, keine Ahnung, verletzt wäre oder auch schon aufgehört hätte oder wie auch immer, ich glaube schon, dass, und wir haben das ja schon mehrfach angesprochen, dass da drunter oder direkt hinter Djokovic natürlich ein Feld von 4, 5 Spielern ist, die, und das sieht man jetzt auch in den Matches, die einfach einen Tick weiter sind als dann die sehr, sehr gute Breite, die hinten dran folgt. Hängt aber auch damit zusammen, dass genau diese Spieler, sei es ein Medvedev, sei es auch ein Alexander Zverev, ein Alcaraz sowieso, dass die aber eben auch alle schon dann wieder das bisschen mehr an Erfahrung haben, das du dann brauchst in so einem engen Match, um da dann den Abstand noch wahren zu können. Ich fand, man hat das beispielsweise bei einem Zverev diese Woche gesehen, der sich sehr, sehr schwer tat gegen Klein hier im fünften Satz und der selber auch gesagt hat, der hätte es eigentlich verdient gehabt zu gewinnen. Aber was man Alexander Zverev nicht vorwerfen konnte, war, dass er auf der einen Seite physisch nicht fit war, ja, nach dem anstrengenden United Cup. Der hat das gut durchgestanden, diese fünf Sätze. Und natürlich die gewisse, ich will nicht sagen psychologische Überlegenheit, aber er hat die Kontenance bewahrt. Und das war ein so ein Match dieser vielen knappen Matches, wo schon nochmal deutlich wurde, dass du eben halt hier diese Top 8 Spieler hast, die eben auch den Erfahrungsschatz voraus haben und hinten dran einfach jetzt eine schöne Bandbreite an unterschiedlichsten Spielern aufwartet, wo es irre Spaß macht, dem Ganzen zuzugucken. Erstaunlich, Daniel, finde ich, dass es gar nicht unbedingt 2 Meter oder 2,3 Meter braucht, um gut aufschlagen zu können, sondern hier, wenn wir uns den Franzosen in Cazot anschauen, der ist 1,83. Also wie viele Leute heute, ich will nicht sagen ohne großes Aufheben, aber mehr oder weniger easy über 200 Stundenkilometer aufschlagen, das finde ich schon beeindruckend und das verändert das Spiel natürlich auch nochmal in seiner Breite.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Also ich hatte sogar jetzt gerade die Tage zum ersten Mal drüber nachgedacht, weil ich den Eindruck habe, dass der Aufschlag natürlich in den letzten 20 Jahren sowieso schon, aber vielleicht sogar auch jetzt noch mal in so einer Phase steckt, wo er vielleicht noch wichtiger wird, weil du damit einfach noch extremer, noch schneller zu freien Punkten kommst. Ob wir nicht sogar bald schon wieder eine Diskussion haben, so nach dem Motto, das Spiel ist irgendwie zu schnelllebig und es ist jetzt nicht nur das Matchup zwischen Isner und Opelka, was dazu führt, dass wir irgendwie in 5 Sätzen 5 Tiebreaks haben und man vielleicht sogar irgendwie demnächst dann eine Diskussion rund um Material, Bälle etc. hat, dass man da was verändern muss. Ist das auch euer Eindruck, dass das Spiel schneller geworden ist? Also ich meine jetzt gar nicht im Hin- und Herspielen übers Netz, sondern wirklich, was die Punkte angeht?
Oh, es gibt genügend auf Social Media, die im Rahmen der 5-Satz-Matches und der langen 5-Satz-Matches sofort wieder gewettert haben, dass es zu lang ist und dass die Ballwechsel heute zu lang sind. Ich kann statistisch nicht belegen, ob das besser oder schlechter geworden ist. Ich hätte eher gesagt, Daniel, ich finde das ganz cool, dass der Aufschlag inzwischen scheinbar durch Kinetik, durch das Material, durch was auch immer, ein Schlag geworden ist, den auch ein 1,83-Spieler mit 200 übers Netz spielen kann. Sozusagen wieder etwas, das Feld wieder enger zusammenrückt, weil alle oder sehr viele sehr gut aufschlagen. Und gleichzeitig würde ich aber auch hingehen, aber es ist nur erstmal nur eine Beobachtung, man müsste das sicherlich mal an Statistiken überprüfen, habe ich das Gefühl, dass der Mensch ja auch lernt, mit diesen 200er Kanonen umzugehen, sprich die Return-Qualität sich auch sukzessive verbessert. Also gewagte Behauptung, ich glaube nicht, dass früher so viele Spieler in der Prozentquote 200er Geschosse entschärft hätten. Und heutzutage fängt man an, Return-Positionen zu verändern. Natürlich, wenn du im Training oder in den Matches 50 oder 100 Mal ein 200er Rohr irgendwie entschärfen musst, dann trainierst du, dann fängst du an, als Mensch natürlich das zu trainieren und dich auch zu verbessern. Aber den Eindruck habe ich schon, dass eben viel mehr Spieler plötzlich den enormen Geschwindigkeiten beim Aufschlag und damit eben dann auch beim Return standhalten können. Henrike, würdest du das, ist dir sowas auch aufgefallen oder ist das jetzt Gefasel von mir?
Mir ist es bei den Damen, finde ich, auch ein bisschen aufgefallen. Also ich hatte dieses Jahr schon irgendwie für mich jetzt nach der ersten Woche den Eindruck mitgenommen, dass das Spiel bei den Damen insgesamt auch etwas physischer geworden ist. Damit meine ich jetzt nicht das Hin- und Herlaufen, sondern dass da so eine neue, ja, so ein neuer Druck, so eine neue fast Bulligkeit dabei ist, gerade auch so, was den Aufschlag angeht, aber was auch so dieses auf die Punkte draufgehen angeht. Natürlich, glaube ich, spielen Frauen tendenziell längere Ballwechsel, aber ich habe schon das Gefühl, dass es oder den Eindruck bekommen, dass es doch durchaus deutlich höher im Zug auch gegangen ist und in der Geschwindigkeit auch. Ich habe dafür keine Belege. Das ist jetzt ein reiner Blickeindruck. Aber gerade wenn ich mir auch mal das Blinkova-Rybakina-Match zurückerinnere, gut, gerade Rybakina ist ja jemand, der ordentlich Tempo machen kann. Aber das war wirklich von Anfang bis Ende, hat da keiner sich zurückgezogen. Oder auch Noskova gegen Świątek. Also auch Noskova hat da wirklich von Anfang bis Ende Druck gemacht. Also auch Druck durch Geschwindigkeit. Und das ist schon sowas, was ich für mich mitgenommen habe. Bei den Herren, muss ich sagen, weiß ich es jetzt gar nicht so. Aber natürlich ist das eine enorme Leistung, diese Aufschläge zu spielen und auch zu entschärfen. Und klar, da wird auch ein Teil aufs Material gehen, ein Teil sicherlich auch darauf, dass wir immer mehr verstehen, wie unser Körper funktioniert und wie solche Dinge funktionieren und wie auch diese kinetische Kette weiterläuft, um im Prinzip Tempo auf den Ball zu kriegen. Und klar, das ist schön zu sehen, auf jeden Fall, weil es auch eine schöne Rückzahlung auf die Variabilität hat, weil mit diesen Geschwindigkeiten musst du dir ja jetzt was ausdenken, um die zu entschärfen. Beziehungsweise, wenn du schon so einen krachenden Aufschlag hast, dann kannst du ja auch danach ans Netz gehen. Und ich finde schon, dass man auch wieder mehr Slice, mehr Winkelzüge gesehen hat, um eben dieses Tempo in Zaum zu halten. Also den Eindruck, da würde ich schon mitgehen, ja.
Dann kommen wir vielleicht auch mal zum Damenfeld, denn ja, da haben wir ja in unserer Vorschau den schwerpunktmäßigen oder die schwerpunktmäßige Vorhersage gehabt. Wir haben so eine Top 4, die hat sich so herauskristallisiert. Die sind schwer zu schlagen, die machen das unter sich aus. Und ja, wahrscheinlich dann auch automatisch, das haben wir zumindest gemeint mit dem Unterton, also wenn die nachher aufeinandertreffen, dann ja, gewinnt quasi diejenige, die sich in den direkten Duellen durchsetzt. Jetzt sind die meisten davon schon raus. Sogar Świątek, wo wir eigentlich noch gesagt haben, ja, also wenn der jetzt nicht irgendwie ein Bein abfällt, dann kann die erste im Halbfinale, Finale geschlagen werden. Gerade habe ich jetzt nämlich gedacht, Henrike, wo du gesagt hast, so mit den Aspekten, wie sich das Spiel bei den Damen auch verändert, wahrscheinlich gewinnt jetzt automatisch am Ende Viktoria Azarenka die Australian Open, um zu bestätigen, dass es auch mit dem Tennis von vor 10 Jahren geht, wobei das wäre natürlich unfair, weil auch sie, glaube ich, eine ist, die ihr Spiel sehr, sehr gut anpasst. Aber ja, Tobi, lange Rede, kurzer Sinn. Erklärung bei den Damen. Würde diese These der Top 4 auch nach den Australian Open jetzt so stehen? Oder sind wir vielleicht doch belehrt worden, dass das alles gar nicht so einfach ist, wie wir das vor einer Woche uns irgendwie noch vielleicht auch erhofft haben?
Ja, ich weiß nicht, woher der Drang, ob es ein Wunsch ist, weiß ich gar nicht, aber woher der Drang kommt, das dann doch immer so eingrenzen zu wollen. Vielleicht geprägt dadurch, so langsam löst sich das auf, aber ich erinnere euch, dass bis vor 3-4 Jahren es ja immer ein Riesenspaß war, Tabellen anzulegen mit 4 Spalten. Spaltenköpfe sind die 4 Grand-Slam-Turniere und dann die Zahlen runter die Jahre und dann immer Schweizer und spanische und serbische Flaggen da rein zu pasten und die 3-4 zu umkringeln, wo es dann aus Versehen mal Wawrinka und einmal, zweimal, dreimal Murray wurde, so nach dem Motto. Vielleicht rührt es daher, dass man das Gleiche jetzt gerne dann bei den Damen auch machen möchte. Vielleicht ist es aber auf der anderen Seite eben dann doch wieder die, ja Gott sei Dank, ganz normale Normalität im Tennis, dass Tennis einfach ein Sport ist, der dir im Turnier eben keinen schwachen Tag zugesteht. Oder einen schwachen Tag schon, aber wenn du verlierst, bist du eben draußen. Das sind keine Gruppenspiele. Das ist kein Round-Robin-Format. Es ist sofort K.O.-Spiel. Und das bei einem Grand Slam 7-mal nacheinander abzurufen, wir sagen es immer wieder, ist eben wahnsinnig schwer, selbst für die Besten der Besten. Und das hat eben jetzt hier eben auch eine Iga Swiatek oder auch Rybakina wieder zu spüren bekommen. Ich finde, für beide ist es überhaupt kein Beinbruch, denn auch Rybakina hat ja, ich glaube, 5 Matchbälle gehabt. Das hätte genauso gut auch andersrum ausgehen können. Und am Ende gewinnt die Australian Open und sagt, man weiß noch, wie die da fast über die Klinge gesprungen wäre. Also ich finde, das ist ja immer wieder ein faszinierendes Element vom Tennis. Genauso wie eben diese Matches ja auch dominiert waren von der, ja, auch anderes beliebtes Thema, von der doch sehr eigenen Zählweise im Tennis, ja. Viele der Dramatiken, die wir bei den Damen auch jetzt gesehen haben, sind ja genau nur deswegen möglich, weil es dieses Hin- und Herringen um dieses eine Aufschlagspiel gibt, über einen Stand und Vorteil und nochmal zurück. Und wer behält dann das psychologische Momentum? Wer liegt im Match-Tiebreak vorne? Wer macht einen Mini-Break und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, finde ich, dass jetzt hier von den 4 Top-Favoriten nur 2 sozusagen in die zweite Woche gehen, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und zeigt mal wieder, wir liegen genauso richtig und genauso daneben mit unseren Prognosen wie viele, viele andere Experten und Fans und Freunde des Tennis auf anderen Podcasts, Fernsehsendern oder wo auch immer.
Henrike, hast du dem was zu ergänzen?
Nee, ist völlig richtig. Und letzten Endes ist es ja auch ein Spiel. Ich meine, es müsste sich ja auch nur mal jemand verletzen oder so. Und dann hilft dir dein bester Tipp dann am Ende auch nichts. Und ich finde, es sticht halt wirklich diese hohe Qualität raus. Also sowohl Rybakina als auch Swiatek, wenn man die beiden jetzt rauspicken will, sind jetzt nicht sang- und klanglos irgendwie dahin gerafft worden, so ungefähr, sondern das waren schon enge Dinger. Und dann bin ich am Ende doch immer dafür, wie auch generell bei allem, nicht so sehr auf das Negative zu blicken, sondern mir das Positive rauszusuchen. Und für mich ist das Positive einfach, dass man bei den Australian Open 2024 Stand jetzt durchweg gut unterhalten wurde. Und was will ich mehr am Ende?
Das Ding ist ja auch so ein bisschen, dachte ich schon, wir gucken ja am Ende wirklich dann doch so rückblickend einfach immer auf Siegerinnen und Sieger. Und ich glaube, davon hängt das nachher auch ab, wie wir auf dieses Turnier zurückblicken. Also lasst uns jetzt wirklich komplett herausgegriffenes Beispiel, eine Noskova, die Australian Open gewinnen. Dann werden wir wahrscheinlich sagen, ja Mensch, das war ein ganz verrückter Australian Open mit diesem längsten Tiebreak, den es gab, mit Rybakina gegen Blinkova. Und dann hat die Noskova noch die Swiatek rausgenommen und weiß ich nicht, dann nachher noch die Svitolina geschlagen und so. Lass uns aber Coco Gauff diese Australian Open gewinnen. Dann sagen wir rückblickend, ja, hat eine von den Favoritinnen gewonnen und die hat ihre Chance da genutzt. Das spielt da ja auch so ein bisschen mit rein.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das kann natürlich, also ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Es kann genauso gut jetzt auch sein, und je nachdem, wann ihr den Podcast hört, seid ihr schon eines Besseren belehrt. Gerade deswegen, weil die erste Woche so abgeliefert hat rund um den Tennissport und so viel Spaß gemacht hat, kann es auch passieren, dass die zweite Woche in den Viertelfinals oder sowas nicht mithalten kann und manche Dinge klarer über die Bühne gehen. Das wäre sehr, sehr schade, ist aber überhaupt nicht ungewöhnlich und haben wir gerade, meine ich, im letzten Jahr Auch bei den US Open war es beispielsweise so, dass die zweite Woche doch eher mau war, was die Spiele anging. Ich will es nicht hoffen für uns, aber ich meine, guck dir das an, was wir heute wissen, ist beispielsweise ein Viertelfinale Djokovic gegen Taylor Fritz. Und es hat jetzt überhaupt nichts mit, ich bin für den oder den zu tun, aber es wäre natürlich zu wünschen, dass ein Taylor Fritz sein, wie ich es manchmal nenne, sein Phlegma ablegt und so spielt, wie er heute gegen Tsitsipas gespielt hat, bockstark, um gegen Djokovic bestehen zu können. Es wäre aber auch nicht überraschend, wenn Djokovic Taylor Fritz einfach wegfrühstückt, glatt in drei Sätzen und dann wird man wieder gähnen und wird sagen, boah, ist das langweilig. Gleiches kann bei den Damen passieren, wenn man sieht, wie Aryna Sabalenka im Moment durchs Feld pflügt. Klar, da laufen wir unmittelbar auf den Clash mit Coco Gauff hinaus. Aber, wir werden uns überraschen lassen müssen. Ich glaube, da ist natürlich was dran. Am Ende, the winner takes it all. Das ist das, woran man sich dann langfristig wird dran erinnern können. Aber im Moment würde ich sagen, saugt jeden Tag dieser Australian Open auf, so wie sie im Moment stattfinden, machen sie jede Menge Spaß.
Taylor Fritz hat eine Bilanz von 0-8 gegen Novak Djokovic und ja, in 7 Matches, glaube ich, kein Satz gewonnen, außer eben bei den Australian Open 2021. Da ging es sogar über 5 Sätze. Vielleicht ist das die Hoffnung.
Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht auf das einzelne Match dazu individuell eingehen. Ich habe es nur heute, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, meine Güte, das muss halt, und da ist Taylor Fritz nur ein Beispiel, ja, das musst du dann halt eben auch mal in der Lage sein, gegen einen Novak Djokovic abrufen zu können. Und diesen Beweis sind eben gerade, ja, jetzt sind wir doch wieder bei den Herren gelandet, im Herrentennis über die letzten Jahre so viele eben schuldig geblieben, die bis zu einem Viertelfinale, Halbfinale oder teilweise auch Finale wirklich bravourös gespielt haben und dann teilweise eiskalt wegserviert worden sind von Djokovic früher, von allen dreien. Ja. Schauen wir mal, Henrik, siehst du das ähnlich oder was glaubst du, was wird passieren? Und überhaupt bei den Damen, wer wird es da jetzt machen?
Das weiß ich auch nicht, auch bei den Herren nicht. Also ich meine, bei den Herren ist ja, glaube ich, derjenige, der für die meisten der klare Favorit ist, Djokovic noch dabei, der jetzt langsam ins Rollen kommt. Der hatte ja vor allen Dingen am Anfang seine Probleme. Unser Tipp, Jannik Sinner zieht ja wirklich ganz still, aber eiskalt seine Kreise. Also das finde ich auch ganz interessant, dass man von dem gar nicht so viel hört und sieht irgendwie gefühlt jetzt, aber der da munter wirklich relativ still und leise da durchs Feld zieht.
Der hat keinen einzigen Satz abgegeben, oder?
Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine auch nicht. Aber auf jeden Fall so völlig aus dem Fokus macht er da ganz entspannt seinen Job. Und bei den Damen ist das ja immer was wilder. Aber wie er gesagt hat, 2 Tipps mit Aryna Sabalenka und Coco Gauff sind ja noch drin. Und die beiden auch wirklich bis jetzt auch absolute Bella Figura machen. Insofern muss man mal gucken, aber vielleicht ist gerade sowas dann, wenn man so ein Turnier hat, wo so viel passiert und es auch so eng ist, vielleicht auch seinen eigenen Blickwinkel dann noch mal ein bisschen überprüfen, das auch, was Daniel gesagt hat, ne, dass man vielleicht hinterher versucht, nicht in diesen üblichen Kategorien immer auf die Dinge zu blicken, sondern auch mal zu schauen, woran hat es denn wirklich gelegen am Ende. Ne? Natürlich ist das einfacher, auf so ein Turnier zurückzuschauen und zu sagen, ja, A hat gewonnen, B hat gewonnen. Das war vielleicht noch spannend, aber es kann ja auch durchaus was wert sein, vielleicht auch da mehr Nuancen reinzunehmen und vielleicht auch für sich selber zu sagen, ich versuche mich mal auch an mehr zurückzuerinnern als nur dieser eine Aspekt oder dass jetzt X gewonnen hat und Y nicht oder so. Es kann ja auch das durchaus dann als Ergebnis rauskommen, dass man sagt, man kann es eben mal nicht auf 2 Dinge festnageln.
Ich glaube, das war für so ein kleines Roundup ein schönes Schlusswort, denn ja, Tobi, du hast es gerade gesagt, wenn wir über einzelne Matches jetzt so ein bisschen vorwegblicken, lohnt sich eigentlich fast nicht, weil das ist immer dann schon wieder ganz schnell überholt. Von daher würde ich sagen, machen wir hier den Cut. Vielen Dank an euch beide, Tobi, dir gute Besserung, beziehungsweise verbunden mit der letzten Frage, oder habt ihr noch doch irgendetwas, was ihr unbedingt loswerden möchtet?
Ach, ich könnte mich jetzt über den Tweener auslassen, aber das mache ich ein andermal.
Gut, dann lassen wir das heute weg. Und ja, dann hoffen wir, dass euch dieses kleine Roundup hier von der ersten Turnierwoche gefallen hat. Schreibt uns gerne dazu, kontakt@tennisproleten.de. Natürlich auch über die sozialen Netzwerke, Facebook, Instagram. Ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, wo wir überall vertreten sind. Aber da gerne auch per Direktnachricht oder per Kommentar mit uns in Kontakt treten. Mir wurde nochmal in dieser Woche gesagt von anderer Seite, ganz, ganz wichtig, wohl für irgendwelche Ratings und sowas, bewertet uns gerne auch bei Apple Podcasts, Spotify etc. Schreibt dort Kommentare und so weiter. Also auch darüber freuen wir uns. Gebt uns da Feedback. Und ja, sonst wünschen wir euch noch eine tolle zweite Turnierwoche in Melbourne. Wir werden wahrscheinlich dann auch noch vor den Finals uns hier nochmal melden im Verlauf der Woche und dann weitere Eindrücke so ein bisschen austauschen. Bis dahin, macht's gut, bis nächste Woche und tschüss.